Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Hier ist eine neue Folge von unserem Katastrophen-Podcast. Herzlich willkommen. Wir sind Max
und Hans.
Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und den Fall, um den es heute geht, den hast du, Hans, mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt, denn das ist ein Fall, den kennt, glaube ich, jeder. Den hat jeder noch auf dem Schirm. Es ist noch nicht so lange her. Und das ist vor allem ein Fall, der weltweit für Aufsehen gesorgt hat, bis heute, muss man eigentlich sagen, oder?
Definitiv. Genau, wie du gesagt hast, einmal, weil es noch nicht so lange her ist und weil er noch völlig ungelöst ist.
Genau, also es geht auch heute um eine Katastrophe und einen Unglücksfall. Also wenn ihr euch dabei nicht gut fühlt, dann hört es nicht oder nicht alleine. Es geht um ein Flugzeug, das aber... Nein, wie sagt man das? Also es geht nicht um einen Flugzeugabsturz.
Genau, es geht, ja, weiß man nicht. Wir wissen es einfach nicht, Max.
Vielleicht bringst du ein bisschen Licht ins Dunkle. Es geht heute um das Verschwinden von MH370.
Genau, von dem Malaysia Airlines Flug. Sehr, sehr spannender Fall. Noch nicht lange her ist 2014 passiert. Und ja, wir haben uns überlegt, wie nennen wir das Ganze eigentlich, weil wir wissen es einfach nicht ganz genau, wie es passiert. Es gibt natürlich Theorien, da sprechen wir später drüber.
Es gibt extrem viele Theorien. Es gibt, es wurde, glaube ich, vor kurzer Zeit auch ein neues Buch veröffentlicht. Wenn man möchte, kann man sich da richtig schön drauf einlassen und ganz viel spekulieren und irgendwie sich da verlieren auch so ein bisschen in diesem Fall. Wir versuchen das Ganze mal so an den Fakten entlang zu machen, was wir sicher wissen und gucken dann, was für plausible Theorien es gibt, beziehungsweise du, Hans, machst das später. Du hast den Fall recherchiert und möchtest du uns nochmal mitnehmen ins Jahr 2014, noch nicht so lange her.
Genau, es ist keine 10 Jahre her. Dann begeben wir uns mal dahin. Es ist 1.19 Uhr nachts am 8. März 2014, als Malaysia Air 370 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking den malaysischen Luftraum verlässt und von der Flugverkehrskontrolle die Anweisung erhält, sich mit der vietnamesischen Flugverkehrskontrolle in Ho Chi Minh Stadt zu verbinden. Malaysia 370, kontaktieren Sie Ho Chi Minh 120-9. Gute Nacht. Der Kapitän des Fluges, Zahari Ahmed Shah, bestätigt die Aufforderung. Gute Nacht, Malaysia 370. Gerade einmal 37 Minuten nach dem Abflug wird dies der letzte Kontakt mit dem Cockpit von MH370 sein. Diese letzten Worte sind der Beginn des wohl größten Mysteriums der modernen Luftfahrt, denn MH370 wird gemeinsam mit seinen 227 Passagieren und 12 Crewmitgliedern verschwinden. Auch heute, 8 Jahre nach dem Unglück, ist der genaue Absturzort immer noch nicht bekannt und die Gründe hinter dem Verschwinden sind noch immer ungeklärt. Was bekannt ist, ist Folgendes. Kurz nach der Übergabe an die Flugverkehrskontrolle in Vietnam verschwindet das Flugzeug von den Radarbildschirmen des zivilen ATC in Kuala Lumpur. Ein Radar des malaysischen Militärs verfolgt das Flugzeug und wird später zeigen, dass der Flieger fast direkt seine Route nach Südwesten korrigiert, statt der planmäßigen Route Richtung Nordosten zu folgen. Im Verlauf der nächsten Stunden werden mehrere Stellen erfolglos versuchen, Kontakt mit dem Flieger aufzunehmen. Das einzige Lebenszeichen von MH370 ist zu diesem Zeitpunkt eine stündliche, automatisierte Kontaktaufnahme zwischen Flugzeug und dem Satellitennetzwerk Inmarsat. Doch auch die Kontaktaufnahme mit dem Satellit enden um 8.19 Uhr, etwa 7,5 Stunden nach dem Abflug. Auf den letzten automatisierten Kontaktversuch eine Stunde später gibt es keine Antwort mehr. Dass MH370 zwischen diesen beiden letzten Kontaktaufnahmen abgestürzt ist, ist eine der wenigen Gewissheiten in diesem Fall. Noch am Tag des Verschwindens beginnt die Suche nach dem Flugzeug, die in verschiedenen Etappen mehrere Jahre dauern und die größte Suchmission in der Geschichte der Luftfahrt wird. Trotzdem bleibt sie letztendlich vergeblich. Bis auf einige wenige Trümmerstücke bleibt MH370 verschwunden. Insbesondere ohne den Flugschreiber ist eine Aufklärung der Hintergründe fast unmöglich und die Ursache des Absturzes bleibt ungeklärt. Theorien entstehen. War es ein Brand, ausgelöst durch die große Menge Lithium-Ionen-Batterien an Bord? Ein terroristischer Akt, ausgeübt durch die beiden Passagiere mit gestohlenen Pässen? Oder doch ein erweiterter Selbstmord des Kapitäns, der am Tag zuvor angeblich von seiner Frau verlassen wurde?
Ja, das ist der Fall, den man so, vielleicht nicht ganz so im Detail, aber noch sehr präsent hat. Diese Maschine, die ja plötzlich völlig vom Radarschirm verschwindet. Es ist scheinbar vorher nichts passiert oder nichts, was man weiß. Mhm. Ne? Es gibt keine Funksprüche irgendwie. Einfach verschwunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass sowas überhaupt schon mal vorgekommen ist.
Genau, das ist, genau, ich denke, das ist das Faszinierende an der Sache, dass in ich sag mal, in unserer Zeit 2014 diese Vorstellung, dass ein modernes Passagierflugzeug, das war eine Boeing 777, also wirklich ein topmodernes Flugzeug, einfach verschwindet. Dass das so, ich meine, dieses Flugzeug vollgepackt mit modernster Kommunikationstechnologie, Ortungstechnologie, jeder von uns hat mit seinem Handy GPS in der Tasche quasi. Also dass es in dieser Welt, in dieser modernen Welt möglich ist, dass so ein Riesenflugzeug ja einfach verschwindet und niemand weiß, wo genau es gelandet ist.
Ja, und jetzt sitzen wir hier 8 Jahre später und wissen aber immer noch nicht wirklich hundertprozentig, was da jetzt passiert ist. Auch Menschen, die beruflich mit Flugzeugen, mit Aufklärung von Unglücken, mit Flugzeugunfällen zu tun haben, auch die haben ja keine wirklich eindeutige Antwort auf dieses Verschwinden bis heute gefunden. Was sind denn die Theorien? Welche gibt es zum Verschwinden? Welche sind das so am plausibelsten? Hast du da ein bisschen was rausfinden können?
Auf jeden Fall. Also bevor man, ich sag mal, mit den Theorien anfängt, ist es ganz gut, wenn wir einfach nochmal so durchgehen. Was ist da oder was weiß man eigentlich? Was von den wenigen Sachen, die man weiß, was sich dort abgespielt hat, was ist das genau? Und was man weiß, am besten wenn jemand ganz besonders engagiert ist, gerne eine sich jetzt eine Karte Südostasiens schnappen.
Den Dirke Weltatlas.
Genau, den Dirke Weltatlas in die Hand nehmen und Südostasien, insbesondere die Gegend um Indonesien, Malaysien und Vietnam aufmachen. Es hilft wirklich. Ich müsste sagen, ich müsste auch noch mal so ein bisschen meine geografischen Kenntnisse da erweitern, wo genau was ist. Und es ist tatsächlich relativ schwierig, das Ganze zu erklären, ohne jetzt eine visuelle Hilfe dabei zu haben. Aber wir probieren es einfach mal. Und zwar ist es so, der Flieger ist in der Nacht in Kuala Lumpur gestartet mit dem Ziel Peking. Peking liegt quasi im Nordosten von Kuala Lumpur aus gesehen. Führt über Vietnam zum Beispiel, über den Golf von Thailand. Und dieser Flieger startet ganz normal, es gibt keinerlei Probleme und fliegt Richtung Südchinesische See. Das ist die Südchinesische See zwischen eben Malaysia, Vietnam, Philippinen und so weiter und so fort, sind dort in der Nähe. Und dort, und deswegen ist es so signifikant, dass es am Ende nochmal, oder es ist 37, 38 Minuten nach Abflug nochmal diesen Kontakt gab. Mhm. Genau dort war der Punkt, wo die Flugverkehrskontrolle in Kuala Lumpur übergibt an die Flugverkehrskontrolle in Vietnam, in Ho Chi Minh Stadt. Und exakt an diesem Punkt hätte der Flieger eigentlich weiter Richtung Nordosten fliegen müssen. Über Vietnam, Richtung Peking, Richtung China.
Und er hätte sich ja, und das ist glaube ich so der erste interessante Punkt, sich immer an der neuen Funkzelle anmelden müssen. Also man meldet sich glaube ich an der ab, wo man jetzt, die man jetzt verlässt, und meldet sich dann am nächsten Punkt, wo unten die Fluglotsen sind, an und bekommt von denen ja dann in ihrem Gebiet die neuen Anweisungen.
Ne? Ja genau, das war die letzte Anweisung von der Flugverkehrskontrolle in Kuala Lumpur an den Kapitän, dass er sich in Ho Chi Minh Stadt, wo die vietnamesische Flugverkehrskontrolle ist, eben anmelden soll mit der Frequenz und so. Und anstatt dort aber diese geplante Route Richtung Nordosten über Vietnam, Richtung China weiterzunehmen, und das wird man dann später sehen, macht der dass der Kapitän, das Flugzeug, im Grunde genommen wirklich eine 180-Grad-Wendung. Also anstatt seinen Kurs, der bisher über Malaysia ging, einfach nur ganz leicht Richtung Nordost zu korrigieren, fliegt der Flieger auf einmal eine Linkskurve und befindet sich dann auf einem Weg 180 Grad versetzt von der eigentlichen originalen Route wieder Richtung Malaysia zurück über etwas, aber in diesem Falle natürlich nördlich von Kuala Lumpur. Er folgt der Strecke weiter bis an die Westküste Malaysiens, macht dann noch eine weitere Kurskorrektur, wieder etwas Richtung Norden, um Indonesien nicht zu überfliegen, sondern quasi zwischen Indonesien und Malaysia entlang zu fliegen und die beiden Inseln oder in der Mitte zwischen diesen beiden Inseln diese Strecke Richtung Nordwesten zu verlassen. Und das weiß man, weil das Flugzeug von einem Militärradar weiter verfolgt wurde. Das zivile Radar hat ab dem hat schon ab einem sehr, sehr viel früheren Zeitpunkt überhaupt nichts mehr gesehen von dem Flieger.
So ein radikaler Kurswechsel der Flugroute, man sieht das auf dieser Karte, wo das eingezeichnet ist, ja auch total gut. Also es ist eine komplett andere Richtung, nicht nur irgendwie mal ein bisschen andere, so weicht ein bisschen ab, sondern es ist komplett ein neuer Kurs. Sowas muss ja manuell eingegeben werden. Also irgendwie das Flugzeug muss ja, entweder der Autopilot muss anders programmiert werden oder sie fliegen von Hand weiter. Aber ich glaube, man kann schon feststellen, dass das doch von Menschenhand, von wem und warum auch immer, bewusst so geändert wurde, oder, dieser Kurs?
Das ist definitiv die stärkste Theorie, ja, auf jeden Fall. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu. Es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt des Ganzen, und zwar auch als das Flugzeug nicht mehr auf dem Radar erschienen ist. Man weiß, oder dass es auf jeden Fall noch einige Stunden weiter geflogen ist. Also es war jetzt auch nicht so, das kann man völlig ausschließen, dass es irgendwo kurz nachdem der Transponder ausging. Der war nämlich auch komplett aus nach dieser letzten.
Transponder ist der die Position des Flugzeugs
weiter. Genau, der gibt die Position des Flugzeugs weiter an Bodenstationen und andere Flugzeuge.
Ja.
Und der war nämlich auch aus ab dem Zeitpunkt, wo sich eigentlich der Kapitän bei der vietnamesischen Flugverkehrskontrolle melden sollte.
Und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch ein ganz interessanter Fakt, dass dieser Transponder genau in dem Moment ausging oder ausgeschaltet wurde, als die Piloten sich von einer Funkzelle abgemeldet haben und dabei waren, sich bei der neuen anzumelden. Das haben sie aber nicht mehr gemacht. Sie haben sich gar nicht mehr gemeldet.
Genau.
Aber sie haben genau diesen Moment abgewartet, wo der alte Fluglotse noch quasi beruhigt war, weil er hat die jetzt weggeschickt aus seinem Gebiet. Und der neue, der hat ihn gar nicht mehr empfangen.
Genau, es gab überhaupt keine Anmeldung in der neuen, bei der vietnamesischen Flugverkehrskontrolle. Danach, es gab noch ein paar Versuche, Kontakt aufzunehmen mit diesem Flieger von Bodenstationen, von anderen Flugzeugen, die gebeten wurden, von der Flugverkehrskontrolle mit diesem Flieger Kontakt aufzunehmen. Ganz, ganz, ganz am Anfang, bei einer der ersten Kontaktaufnahmen, gab es wohl noch Geräusche, ein Rauschen und Murmeln, aber das war's dann auch. Und das war dann wirklich das allerletzte Lebenszeichen, was man irgendwie, ich sag mal, menschlich irgendwie gehört hätte.
Ja, das heißt, und aber man hat es auf dem Militärradar, hat man das Flugzeug, ja, hast du erzählt, nur eine Weile gesehen.
Genau, also es gab da zwei Sachen. Einmal dieses Militärradar, und das ist so ein ganz interessanter Aspekt halt auch, was die Suche nach diesem Flieger sehr schwer gemacht hat, oder vor allem insbesondere in der ersten Zeit, das war einmal die malaysische Regierung, die Airline, die probiert hat, die erfolgreich bestimmte Informationen zurückgehalten hat. Und es wird immer noch vermutet, dass vielleicht andere Länder oder die Militärs der anderen Länder weitere Informationen zu dem Flug hätten, die sie aber nicht rausrücken wollten.
Wow, okay. Das ja. ist ja schon, geht so ein bisschen in Verschwörungstheorien oder in, irgendwas ist da nicht ganz. Ganz korrekt.
Genau, also die Erklärung ist im Grunde genommen, die wollen halt, also im Grunde genommen die Militärs der anderen Länder Und es ist ja auch vor allem so südchinesische See ist halt so ein bisschen schwierig mit, man weiß ja, dass gerade so eine etwas heiße Zone ist, weil gerade so China sich da sehr ausbreitet und die anliegenden Länder wie Vietnam, Malaysia und so weiter da nicht so begeistert von sind. Und da war im Grunde genommen einfach das Problem, wenn die jetzt weitere Infos herausgeben oder Satellitenbilder oder eben so herausgeben, wo welche, zu was ihre militärischen Radars fähig sind, weil die Theorie, dass sie das eben nicht machen wollen, um nicht irgendwie Informationen herauszugeben, wie fähig die sind, wo die sind und so. Also alles so Informationen, die man irgendwie da rausziehen kann, wenn die diese Informationen machen. Letztendlich hat es aber insbesondere am Anfang dazu geführt, dass es einfach zu wenig Infos gab. Und gleichzeitig ist dann dazu gekommen, dass Malaysia auch so das, ja, muss man einfach so sagen, das Image der Malaysia Airlines auch irgendwo beschützen wollte.
Ja. Und was waren denn so die letzten Momente an diesem Flug? Also man hat auf dem Militärradar das Flugzeug noch an einem gewissen Punkt gesehen. Danach ist es abgestürzt? Hat man da irgendwie Trümmerteile dann gefunden? Oder also, weil wir sagen jetzt immer so, das ist einfach verschwunden. Mhm. Aber ich meine, das ist ja eine riesige Maschine.
Ja.
Also die ist es über Meer. Dann müsste man, wenn sie abgestürzt ist, ja irgendwelche Trümmerteile werden ja dann doch irgendwann mal angeschwemmt werden oder Überreste oder so. Also wie weg, ja?
Es ist, genau, also es ist natürlich so die plausibelste, das naheliegendste ist natürlich, dass die Maschine irgendwann abgestürzt ist. Wir wissen, dass sie noch circa 6 Stunden lang unterwegs war. Das weiß man daher, dass das Flugzeug einmal pro Stunde einen sogenannten Handshake mit einem Satelliten gemacht hat. Das ist ein Inmarsat, das ist ein kommerzieller Anbieter von Satellitentechnologie, vor allem für Mobilfunk, also Satellitentelefonie. Und die eben auch von Flugzeugen benutzt wird. Und dort ist es so, dass einmal pro Stunde wird, quasi gibt es diesen Handshake, also im Grunde genommen das Flugzeug sagt, es ist noch da und der Satellit sagt, er ist noch da. Und das passiert völlig automatisch einmal die Stunde. Und da diese Handshakes weiter funktioniert haben, noch mehrere Stunden lang, kann man zumindest so einigermaßen den Absturzzeitpunkt eben etwas näher definieren. Und zwar muss es passiert sein zwischen dem letzten erfolgreichen Handshake zwischen Satellit und Flugzeug und zwischen dem letzten, der dann eben nicht mehr erfolgreich war. Und dadurch weiß man, also in der Kombination mit diesem, man weiß ja auch, wie viel Treibstoff das Flugzeug hatte. Das ist nämlich auch, es war nämlich sehr, sehr, ich sag mal, großzügig beladen mit Treibstoff, also deutlich mehr als für die Strecke eigentlich notwendig gewesen wäre. Und mit dieser Mischung aus Treibstoff, Radar und Satelliten-Handshakes kann man eben so einigermaßen sagen, wo es passiert sein musste. Und das ist auf jeden Fall im Indischen Ozean. Und das war diese Erkenntnis, dass es eben im Indischen Ozean passiert ist. Das war tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die nicht von Anfang an so klar war, wo eben erst vermutet wurde, der Flieger ist im südchinesischen Meer runtergegangen, was ja nochmal eine ganz, ganz andere Ecke ist. Und was eine ganze Zeit später passieren wird, 16 Monate nach dem Absturz, werden erst die ersten Trümmerteile gefunden. Und zwar werden Trümmerteile an der Insel Réunion angespült. Weißt du, wo die ist?
Ich weiß, sie gehört zu Frankreich.
Genau.
Aber ich würde es jetzt auf unserem hier vorliegenden Dirke-Weltatlas nicht finden.
Ja, das ist genau. Es ist ein französisches Territorium. Und an der sehr weit Süden, also im Grunde genommen an der südöstlichen Küste Afrikas, in der Nähe von...
Das heißt, die Trümmerteile sind aber ganz schön weit weg vom vermeintlichen letzten Lebenszeichen gestorben. Gut, die waren aber auch 16 Monate unterwegs, ne?
Genau, also vielleicht für alle, die jetzt auch gerade eben nicht den Dirke-Weltatlas vor sich haben, es ist einfach ein wahnsinnig riesiges Gebiet, also mehrfach die Größe von ganz Europa. Also muss ich vorstellen, wir haben hier Südostasien mit Indonesien, Malaysia und so weiter. Und dann haben wir wirklich mehrere tausend Kilometer Indischer Ozean, bis wir dann bei Reunion landen, das so ja etwas östlich von Madagaskar zum Beispiel ist.
Aber soweit ich mich erinnern kann, waren das auch nicht so viele Trümmerteile, oder? Also das waren jetzt für so eine riesige Maschine, also wir haben ja auch schon über andere Abstürze gesprochen, da ist so ein Meer dann schnell so ein totales Trümmerfeld. Aber das war in dem Fall, glaube ich, nicht so. Es wurde relativ wenig angeschwemmt.
Genau,
oder?
Es war eine Flügelklappe einfach nur. Also wirklich so eine Mini-Flügelklappe, die man, also kennt man, das sind die beweglichen Teile an der Hinterseite von einem Flugzeugflügel, die eben dafür zuständig sind, dass ein Flugzeug steigt oder sinkt. Und das war erstmal das erste Stück, was dort angeschwemmt wurde. Das ist auch sehr, sehr interessant. Man muss natürlich auch erstmal, und das finde ich so verrückt dabei, weil ich mir es fast nicht vorstellen kann, also wie es angeschwemmt wird, dass es gefunden wird. Und dann wurde es an die nötigen Stellen übergeben, die dann eben auch mit sehr, sehr speziellen Methoden sich da reingebohrt haben, im Grunde genommen, um dann eine Seriennummer an der Flügelklappe zu finden, die sie dann letztendlich mit dem Flugzeug MH370 oder mit der Boeing eben verbinden konnten, um sicherzugehen, dass das ist wirklich zu MH370 gehört. Und du musst dir natürlich vorstellen, also es war 16 Monate, fast anderthalb Jahre nach dem Absturz. Es gab natürlich auch eine offizielle Suche von Anfang an. Insbesondere Australien war da sehr, sehr involviert, hat im Grunde die Leitung übernommen, weil natürlich auch ein Land wie Malaysia nicht unbedingt das Know-how, die Ausrüstung, die finanziellen Mittel auch hat. Letztendlich wird die Suche mehrere hundert Millionen Dollar kosten, also wirklich ein wahnsinniges Unterfangen, organisatorisch als auch finanziell. Und diese ersten Suchen, trotz der Unterstützung der australischen Regierung, die mit einigen anderen Ländern zusammen, Malaysia zum Beispiel, eben so eine gemeinsame Suchmission gebildet wurde nichts gefunden, bis dann wirklich erst 2015 diese Flügelklappe da in Reunion an Land gespült wurde.
Okay, das heißt, man kann schon sagen, also dass es abgestürzt ist, ist sehr wahrscheinlich, weil man hat zumindest ein Trümmerteil gefunden. Jetzt ist die Frage, was es für Theorien gibt für diesen Kurswechsel, für diesen langen Weiterflug in eine völlig andere Richtung. Was hast du da rausgefunden? Was ist das, was so am plausibelsten ist oder überhaupt in Frage kommen würde?
Also es gab natürlich die wildesten Theorien dazu. Also wirklich so die absoluten Verschwörungstheorien. Da ist wirklich alles zusammengekommen. Und ich denke immer, wenn es so ein bisschen so ein Informationsvakuum gibt oder wenn halt, oder insbesondere bei so einem, ich sag mal, absurden Sache eben wirklich wieder dieses Ganze so, es kann doch nicht sein, dass so ein modernes Passagierflugzeug einfach verschwindet. Das ist ja wie eine absolute Einladung, mit allen möglichen seriösen als auch irgendwie absurden Theorien um die Ecke zu kommen, denke ich.
Ja, ich hatte eine Theorie gelesen, dass Nordkorea dahinter steckt, dass Nordkorea das Flugzeug entführt hat und dann auch nach Nordkorea gebracht hat, weil wenn es quasi einen Ort gibt, wo so ein Flugzeug unbemerkt steht, dann ist es irgendwie in Nordkorea.
Das stimmt,
so war die Theorie. Habe ich aber auch nichts weiter zu gelesen. Also halte ich jetzt persönlich für jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Aber
nee. Das war ja auch der Aspekt. Es hätte genug Sprit gehabt.
Bis Pyongyang, genau.
Also es hätte tatsächlich genug Sprit gehabt, um nach Nordkorea entführt zu werden. Ja.
Okay, ich glaube, die Entführung ist tatsächlich eine Theorie, oder? Die mal in Erwägung gezogen wurde.
Ja, genau. Also Entführung war tatsächlich sogar eine der ersten Theorien. Oder also, dass es irgendwie ein Akt von Terrorismus zum Beispiel war. Da ist also eine Sache, weswegen es auch am Anfang eine sehr prominente Theorie war, es gab zwei Passagiere, die mit gestohlenen Pässen an Bord waren. Mh. Die hatten einen österreichischen und einen italienischen Pass. Das waren aber in Wirklichkeit zwei iranische Staatsbürger, ein 19- und ein 29-Jähriger aus dem Iran, die irgendwie an diese gestohlenen Pässe gekommen sind. Es gab eine Untersuchung der beiden und so weiter und so fort. Und letztendlich ist herausgekommen, dass die keinerlei terroristischen Hintergrund hatten. Sie wollten wahrscheinlich irgendwo Asyl beantragen. Es gab ein bisschen ein politisches, oder das hat natürlich auch ein politisches Problem dargestellt, weil das wieder dieser Aspekt, Malaysia wollte sich da jetzt auch nicht so die Blöße geben, nicht nur der Flieger verschwindet, dann kommt auch noch heraus, dass die da bei der Bodenkontrolle Leute mit gestohlenen Pässen durchgelassen haben und so weiter. Es war so eine weitere Blamage für den malaysischen Staat eben auch, den er unbedingt vermeiden wollte. Aber das konnte zumindest relativ schnell, so mysteriös es halt auch klingt, zwei gestohlene Pässe, konnte relativ schnell ausgeschlossen werden. Und allerdings gab es dann auch nochmal eine weitere, also dieser Anfangsverdacht führte nochmal so dazu, dass wirklich alle Anwesenden oder alle Passagiere, die in dem Manifest waren, dann auch nochmal auf den terroristischen Hintergrund überprüft wurden. So niemand gefunden, es gab zwischendurch eine Person, die einen Hintergrund hatte, als für eine Charter-Airline mal gearbeitet zu haben. Aber letztendlich, und das ist dann die Aussage von Interpol zum Beispiel, dass sie es einfach nicht für wahrscheinlich halten, dass es irgendwie einen Akt von Terrorismus gab.
Okay, also das heißt, Terrorismus, Entführung wird als wenig wahrscheinlich betrachtet. Es gab eine Theorie, die hat ein Moderator von CNN kurz nach dem Unglück irgendwie ins Rollen gebracht. Und zwar soll die Maschine in einem schwarzen Loch
verschwunden sein. So einem kleinen schwarzen Loch, was sich über Südostasien aufgemacht hat, MH370 verschwunden oder verschlungen
verschluckt,
hat.
Verschluckt.
Genau, verschluckt hat und dann wieder verschwunden ist. Er hat natürlich.
Aber ein Trümmerteil ist ja trotzdem noch irgendwie.
Genau, das ist noch, hat's noch geschafft aus dem schwarzen Loch.
Okay, ich glaube, kann man glaube ich abhaken.
Ich glaube, kann man abhaken. Der hat da auch ein bisschen so Ärger für bekommen, dass das irgendwie was das für ein Quatsch wäre. Ja, er hat bestimmt auch was dazu gelernt und ich denke, die kann man auf jeden Fall abhaken.
Ja.
Diese Theorie.
Vielleicht hört er jetzt unseren Podcast.
Und dann meldet sich. Was natürlich auch, und das ist natürlich, geht's, also Malaysia Airlines hatte es ja extrem, wirklich katastrophales Jahr für die Airline.
Das war im selben Jahr.
Genau, sogar. Gerade mal 3 Monate später war es, als Malaysia Airlines 17 ist über die Ostukraine auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur, sehr bekanntermaßen, ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Fall, über der Ostukraine abgeschossen worden.
Ja.
Und das hat natürlich wieder, also die Leute, die immer noch am Mutmaß waren, hat es natürlich wieder zu Theorien eingeladen. Ging es dann darum, ist vielleicht die Malaysia Airlines Maschine, die da abgeschossen wurde, ist das irgendwie eine platzierte MH370 und so weiter? Ich denke, das ist eine Theorie, die man auch abhaken kann.
Ja, mir hat das total leid getan um Malaysia Airlines damals. Also jetzt ganz unabhängig natürlich von dem persönlichen Leid. Wie verrückt, also allein schon statistisch, dass dir das passiert, dass du 2 Maschinen verlierst innerhalb eines Jahres.
Ja,
dann auch noch auf einmal so eine total mysteriöse Weise und dann auf so eine total perfide, brutale Weise.
Es hat dann ja auch zur Renationalisierung von Malaysia Airlines geführt. Ja. Ja, genau. Also für Malaysia Airlines definitiv ein katastrophales Jahr.
Ja.
Und ja, genau. Also es gab alle möglichen Theorien, auch noch irgendwie einen Abschuss durch die USA, weil die Angst gehabt hätten, dass der Flieger auf dem Weg zu einer Militärbasis auf Diego Garcia, einer Mini-Insel dort in der Nähe war. Alles mögliche an wirklich absurden Verschwörungstheorien. Was nochmal plausiblere Theorien sind, also neben dieser Entführung oder dass es Terrorismus war, war zum Beispiel, dass es ein Feuer an Bord gab.
Mhm.
Ein ähnlicher Fall, den besprechen wir ja auch hier im Podcast, Swiss Air 111,
genau,
wo es ja auch zu einem Feuer gekommen ist, was auch den Transponder ausgeschaltet hat.
Ja.
Und was ja dann auch relativ schnell passiert ist, nachdem
von der ersten Rauchentwicklung bis zum Absturz ist nicht viel Zeit vergangen. Ja.
Genau, also dass da, dass dort in die Richtung was passiert ist, dass es vielleicht irgendwelche anderen Probleme mit der Energieversorgung gab, also dass es halt einfach kein Strom mehr gab im Flieger oder eine weitere Theorie. Und da musste ich auch an einen anderen Fall denken, den wir hier im Podcast besprechen, Helios 522, dass es einen Sauerstoffverlust gab.
Also im Cockpit bewusstlose Piloten?
Genau, also für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, aber es hoffentlich noch tun oder die es gerade nicht mehr ganz im Kopf haben, Helios 522 war ein Flieger von Zypern nach Griechenland, wo durch eine offene Klappe und eine offene Tür es einen drastischen Sauerstoffverlust gab, der dazu geführt hat, dass bis auf eine Person der komplette alle Passagiere, die komplette Crew bewusstlos wurde. Und letztendlich auch, und da musste ich auch irgendwie dran denken, so dieses gerade Ausfliegen und so weiter.
Ja.
Im Grunde genommen dann auch Helios 522 ist dann auch stundenlang gerade ausgeflogen, komplett führerlos, bis es abgestürzt ist.
Wobei das natürlich jetzt in dem Fall auch nicht den Kurswechsel erklären
genau,
würde,
ne?
Weil
ja.
Der muss ja irgendwie herbeigeführt werden. Es gibt eine Sache an diesem Flug, die ja weltweit, wo man sich, glaube ich, geeinigt hat, dass das ein total interessanter Aspekt ist. Und zwar ist das einer der Kapitäne. Und dass das Ganze vom Kapitän mutwillig herbeigeführt wurde, dieser Kurswechsel und am Ende auch der Absturz als erweiterten Suizid, sagt man. Ne?
Genau, ja. Ja.
Wie steht's da? Also was sind da so die Fakten, auf die man sich ein bisschen stützen kann?
Also da gibt es einige Sachen und ich muss auch sagen, so auch persönlich, ich denke, das ist so der plausibelste, die plausibelste Erklärung des Ganzen, wobei natürlich auch da viele Sachen dann irgendwie ungewiss sind, aber ich denke, dass es schon die plausibelste Erklärung ist. Und zwar ist es so, also der Kapitän war ein sehr, sehr erfahrener Kapitän, der war Anfang 50, hatte fast 30 Jahre, ist er schon für Malaysia Airlines geflogen, 18.000 Flugstunden, also insgesamt ein extrem erfahrener Pilot. Sein Co-Pilot, 27-Jähriger, das wäre so sozusagen sein letzter Übungsflug gewesen. Also es ist keine Anzeichen erstmal darauf, dass es hier irgendwie Pilotenfehler, also irgendwie so ein, dass die einfach irgendwie was falsch gemacht haben oder sowas. Dafür wäre zumindest der Kapitän viel zu erfahren gewesen. Erst als die Ermittlung in diese Richtung ging, dass es der Kapitän war, wurde viel von der malaysischen Regierung wurde abgestritten, weil die natürlich auch wieder ne, diese Reputationsfrage, Imagefrage, dass die wollten es einfach vermeiden, das Ganze. Was, und das fand ich ganz interessant, ich weiß nicht, ob du hier Egypt Air 990 kennst?
Nee, habe ich nicht auf dem Schirm jetzt.
Das ist nämlich ein Fall, der sehr interessante Parallelen hat. Das war also erwiesenermaßen, das war so das letzte Fazit davon. Egypt Air 990 ist ein erweiterter Suizid. Der Kapitän hat den Flieger übernommen und ist quasi vertikal Richtung Boden geflogen und hat sich und alle seine Passagiere mit in den Tod gerissen. Und das ist ein Fall, den fand ich sehr spannend, weil er große Parallelen dazu hat, insofern als dass hier die ägyptische Regierung bzw. die ägyptische Flugunfalluntersuchung absolut geblockt hat gegen diese Idee, dass es vielleicht ein Suizid war oder insbesondere ein erweiterter Suizid, weil das natürlich katastrophal aussieht für das Land, für die Airline und so weiter. Und da gab es zum Beispiel dann auch, also es gab die amerikanischen Ermittler und es gab die ägyptischen Ermittler in diesem Fall. Und für die amerikanischen Ermittler war sehr früh klar, das war ein erweiterter Suizid. Die Ägypter haben geblockt. War ein sehr interessantes Zitat von einem dem amerikanischen Ermittler, der dann eben sagte, so es ist hundertprozentig klar, dass es ein erweiterter Suizid war, aber dass da die ägyptischen Ermittler aus rein politischen Gründen blocken und nach irgendwelchen anderen, also wirklich teilweise auch ein bisschen absurden Erklärungen suchen, bloß um zu vermeiden, dass es hier wirklich ein erweiterter Suizid war. Und was Ähnliches ist ja auch in diesem Fall passiert, wo nämlich auch die malaysische Regierung wichtige Infos zurückgehalten hat über diesen Kapitän am Anfang. Es wurde ein Jahr nachdem, quasi am Jahrestag des Abstürzes, hat die malaysische Regierung ein Dokument veröffentlicht, das darstellen sollte, was ist über diesen Fall bekannt bisher. Und da stand drin, dass den Kapitän eigentlich keine Schuld treffen kann. Das wäre ein kompetenter, freundlicher, angepasster Mensch gewesen, der nie und nimmer damit irgendwas zu tun haben könnte. Und eine Sache, die zum Beispiel von der malaysischen Regierung zurückgehalten wurde, bis die Sachen dann an internationale Ermittler geschickt wurden, ist, dass er, und das finde ich wahnsinnig interessant oder auch ein bisschen abgefahren. Er hatte einen Flugsimulator.
Ja, das habe ich auch gelesen und da habe ich mir das auch gedacht. Der hatte einen Flugsimulator zu Hause, also das finde ich jetzt noch nicht so bemerkenswert für den Piloten, aber er ist die Route abgeflogen, die der Route des MH370-Fluges verdammt nahe kam.
Genau, mit ein paar kleineren Abweichungen, aber so im großen Ganzen hat er, und das war ja auch nur, das muss glaube ich nur einen Monat oder so vor dem tatsächlichen Flug passiert sein, dass er sich da hingesetzt hat und diese Route abgeflogen ist im Großen und Ganzen und ja auch geschaut hat, wie weit er mit dem Sprit kommt und so weiter und so fort. Also wie eine Art Generalprobe dafür.
Ja, ich finde das total gruselig. Ja. Die Frage, die ich mir auch gestellt habe, wenn wir davon ausgehen, dass diese Theorie so stimmt, was hat der Kapitän eigentlich mit seinem Co-Pilot, die 6 Stunden lang noch gemacht, wo das Flugzeug ja weiter geflogen ist, ne? Oder auch hinten die Kabinenbesatzungen vielleicht auch irgendwie gemerkt haben, dass sie irgendwie komisch fliegen oder anders. Also irgendwas muss ja vorgefallen sein, dass er bis zuletzt das, wenn es so wäre, durchgezogen hat.
Ja, das ist so der, ich denke, das fast noch größere Mysterium dann. Also es gibt da ja auch noch andere Hinweise, dass das er es war. Also wir haben den Flugsimulator, mit dem er das Ganze quasi trainiert hat, wenn man so sagen will. Es gab wahrscheinlich, dass er klinisch depressiv war. Das kommt auch noch dazu. Das ist noch später herausgekommen, dass er persönliche Probleme hatte. Und das ist so ein Aspekt, also wenn das nicht so tragisch wäre, hätte der fast ein bisschen was Poetisches. Und zwar kam der Kapitän von der Insel Penang.
Ja.
Das ist, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, das ist eine kleine Insel, eine Halbinsel im Grunde genommen in Malaysien, so in der Mitte der malaysischen Insel.
Ja.
Und da kam er her. Und als der Flieger diese in der Nähe von hier Penang war, hat das Flugzeug einige Manöver gemacht, die es so wirken lassen. Das ist späteren Ermittlern aufgefallen. Da wollte noch mal jemand einen richtig guten Blick auf diese Penang-Halbinsel haben.
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja.
Das ist mir neu. Aber das ist ja total interessanter Fakt, ja.
Also das gibt es auch eben das Zitat von einem der Ermittler in dem MH370-Fall, dass er, also es ist so wie diese Manöver dort in dieser Gegend gemacht wurden, da wollte jemand nochmal
sich so ein bisschen verabschieden.
Von seinem Heimatort, von seinem Geburtsort, wohlwissend, dass das das letzte Mal ist, dass er diesen Ort sieht.
Also das zusammen mit diesem Flugsimulator und dieser Aspekt noch macht es total unheimlich, diese Geschichte.
Und dazu gibt es also viele weitere so kleinere Details. Zum Beispiel, dass Piloten oder Ermittler haben halt auch gesagt, dass so wie er geflogen ist mit der Geschwindigkeit und so weiter und so fort, wie sich der Flieger bewegt hat, dass es nicht automatisiert war. Also es ist nicht irgendwie so, da ist noch ein Autopilot weitergeflogen, sondern es gab Richtungswechsel, Geschwindigkeitswechsel und so weiter und so fort, die darauf hinweisen, dass jemand dort am Steuer saß und das Ganze nicht über Autopilot lief.
Ich glaube, ein interessanter Aspekt ist noch, dass seine Frau sich kurz vorher von ihm hat scheiden lassen oder scheiden lassen wollen und ihm das auch nochmal möglicherweise nochmal so den letzten ihn so belastet hat irgendwie, dass er am Ende zu dieser Entscheidung irgendwie gekommen ist. Ist aber natürlich spekulativ, ne?
Ja,
aber,
Wie natürlich vieles an diesem Fall. Also ich denke schon, wenn man sich wirklich alles anschaut, es ist eigentlich völlig unrealistisch. Also ich finde, jetzt nach dem, was ich gelesen habe, es wirkt sehr unrealistisch, dass es irgendeine Art von Unglück war bei allen diesen Indizien, die zusammenkommen um diesen Kapitän herum. Und ist einfach eine sehr, sehr starke Indizienlage, dass es ein erweiterter Selbstmord des Kapitäns war.
Ich glaube, wir werden davon auch sicher nochmal was hören in den nächsten Jahren. Vielleicht kommen die Ermittlungen irgendwann so weit, dass man irgendwie noch mehr Anhaltspunkte findet oder Indizien. Also vielleicht klärt sich das Schicksal von MH370 doch noch ganz auf.
Bin ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt drauf, was da noch kommt. Und das war jetzt für uns mal ein Fall, der spannend war. Nicht, weil man so viel weiß, sondern weil man so wenig weiß.
Ja, vielen Dank, dass du uns die ganzen Fakten so recherchiert und aufbereitet hast. War auf jeden Fall total interessant. Und Ja, falls ihr uns schreiben wollt, dann gerne bei Instagram, katastrophen.podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem neuen Fall, mit einer neuen Katastrophe wieder hier.
Ich bin gespannt drauf.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.